Barm heute Morgen. Herr, wir danken dir, du sprichst zu deinen Gemeinden. Wir hören gerne deine Stimme, Herr. Auch heute Morgen hören wir und wollen dieser Stimme folgen, Herr. Dem Lamm folgen, wohin es auch geht. Ja, lob den Herrn für unseren Eckstein. Für diesen Grundstein, auf den der Herr selber die Gemeinde baut. Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Ist doch eine wunderbare Verheißung. Und die ist sehr praktisch, sehr im Jetzt verankert. Es ist nicht eine Aussage, dass ich vor 30 Jahren den Herrn aufgenommen habe und an diesen geglaubt habe, oder vor 5 Jahren, sondern jetzt glaube ich an diesen Eckstein und werde nicht verschanden. Ende 2017 ist es der gleiche Eckstein. Das gleiche Maß für den Aufbau. Wie vielleicht vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, vor einem Jahr, in der ich in einer ganz anderen Situation war, aber dieser Vers ist sehr praktisch. Wer an ihn glaubt. Oh, Herr Jesus. Ja, vielleicht habe ich an dem Ort, an dem ich mich versammle, viele Fragen. Der Herr hat eine Verheißung, wer an ihn glaubt. Für die Situation glauben wir nicht an eine Lösung, sondern an den Eckstein. Denn nur er fügt zusammen. Wenn wir zu ihm kommen, werden wir aufgebaut. Das ist die Verheißung des Wortes. Und der Herr prüft hier unseren Glauben. Glaubst du das? Hatte die Schwester vom Lazarus gefragt, als er gesagt hat, ich bin die Auferstehung. Sagt er, glaubst du das? Und ich habe den Eindruck, in diesen Tagen fragt der Herr jeden Einzelnen von uns, glaubst du das? Dass der Herr mit dir bauen kann? Nicht mit deinem Nachbarn, nicht mit deinen Eltern, nein, mit dir. Auch mit deinem Nachbarn, ja. Aber mit dir, er kann mit dir bauen, wenn du kommst. Lob den Herrn. Und in Esra 3 jauchzt in Vers 11 das ganze Volk. Am Ende heißt es, das ganze Volk jauchzte mit gewaltigem Jauchzen beim Lob des Herrn wegen der Grundsteinlegung zum Haus des Herrn. Geschwister, wir haben allen Grund zu jauchzen. Der Grund ist gelegt, haben wir heute Morgen gesungen. Das ist entspannend für den Aufbau des Hauses. Gott hat schon gewählt in Zion einen Stein. Und es kann mir völlig egal sein, ob der von Menschen verworfen ist. Er ist von Gott auserwählt. Und damit alle Grundlagen, um das Haus des Herrn auch zu vollenden. Ich kann schon mal vorausschicken, wir werden in dieser Konferenz noch an diesen Vers kommen, wo es heißt, sie vollendeten das Haus. So wurde das Haus vollendet, weil die Hand des Herrn über den Bauenden war. Lob den Herrn. Der Schlussstein wird gesetzt. Wegen der Grundsteinlegung haben sie gejauchzt zum Haus des Herrn. Das ist aller Grund zu jubeln. Und es ist gut, immer wieder das zu hören. Wie wir es gestern Abend gehört haben. Er ist das Maß für den Aufbau. Ja. Für die Gemeinde in Pforzheim ist er das Maß. Für die Gemeinde in Stuttgart, für die Gemeinde in Reutlingen. Wir messen uns glücklicherweise nicht an dir. Sonst hätten wir schon Schwierigkeiten, da müssen wir schon vergleichen. Dann gibt es groß und klein. Beim Herrn gibt es nur ein Maß, Christus. Amen. Und dieses Jauchzen, Lob den Herrn, war weithin zu hören. Die Stimme bis in die Ferne gehört werde. Lob den Herrn. Das darf man hören, dass wir in seinem Hause sind, dass wir auf Christus bauen. Darf man hören. Und lass es hören. Sprich es heraus. Diesen Christus als den Eckstein, sprich heraus. Wort, was der Herr dir gegeben hat, sprich es heraus für den Aufbau. Amen. Daran kann ich mich orientieren. Ein Wort, was du mitteilst, was du nur vorliest, ein Wort der Wahrheit, kann plötzlich meine Gedanken ausrichten. Weil wir alle schwach sind. Wir haben alle unser Fleisch. Fleisch bleibt Fleisch. Ja, das haben wir, aber wir haben diese Möglichkeit, uns zu entscheiden für den Geist. Zu entscheiden für den Altar. So ein Jauchzen bringt den Feind auf den Plan. Ihm gefällt dieses Jauchzen überhaupt nicht. Dass sich Menschen aufgemacht haben, 800 Kilometer zu ziehen, 3 Monate zu investieren, an den Ort von Schutt zu kommen und wieder aufzubauen, das stört den Feind. Ihn stört es, wenn wir in seinem Plan sind. Wenn wir seinen Plan ausführen möchten, das stört ihn. Und er tut alles, das zu verhindern. In 2. Korinther, Kapitel 2, Vers 11, sagt Paulus, damit wir nicht übervorteilt werden vom Satan, denn uns ist nicht unbewusst, was er im Sinn hat. In einem Satz, er hat im Sinn, als Herr über die Pforten des Hades die Gemeinde zu zerstören, zu überwältigen. Und wir möchten heute Morgen ein bisschen das betrachten, was der Feind sich ausdenkt, wie er das schafft. Vielleicht ist es uns jetzt noch nicht so bewusst, aber es soll uns bewusst sein. Ja. Uns ist nicht unbewusst, was er im Sinn hat. Und ich hoffe, dass wir auch durch diese Gemeinschaft heute Morgen ein bisschen mehr Bewusstsein bekommen, wie der Feind arbeitet, damit wir nicht übervorteilt werden, damit wir nicht ihm auf den Leim gehen, weil er alles probiert. Dieses Kapitel 4, wir gehen ein bisschen weiter, fängt nämlich an, als aber die Gegner Judas und Benjamins hörten, dass die Kinder der Wegführung dabei waren, dem Herrn, dem Gott Israels, einen Tempel zu bauen. Gegner Judas und Benjamins. Es wird beschrieben ein bisschen weiter. Vers 2. Wir suchen euren Gott wie ihr und ihm opfern wir seit den Tagen Asarhadons, des Königs von Assur, der uns hierher heraufgeführt hat. Das waren Samariter, das waren Babylonier, die der König von Babel in Israel angesiedelt hatte. Das war nicht das Volk Gottes, was aus Babylon hochgezogen war. Auch nicht welche, die noch nachkamen aus Babylon vom Volk Gottes. Es war ein anderes Volk. Und sie hatten, nachzulesen in 2. Könige 17, ganz viele Götter und haben gesagt, so, jetzt wohnen wir woanders, jetzt nehmen wir deren Gott auch noch dazu. Und haben extra einen Priester, ich sage jetzt mal, einfliegen lassen, kommen lassen, der ihnen das erzählt, wie man dort auch opfert. Und haben es einfach mit einbezogen. Die, die vom Volk hochziehen aus Babel, aus Babylon, sind nie Feinde. Sie können auch später nachkommen. Wir sehen es in Esra. Ja, der Esra selber kam einige Jahre später. Nehemia kam noch später. Aber diese Samariter, die waren schon dort in Israel und haben jetzt gehört, da gibt's dieses Volk, was wieder zurückgekommen ist, die wollen jetzt dem Herrn ein Haus bauen. Und das wollten sie bekämpfen. Sie wohnten dort schon, um Jerusalem rum, dort, wo sich das Volk niedergelassen hat, waren ihnen also sehr nahe. Und haben gemerkt, dieses Volk, das hat eine Zielrichtung. Wir wollen bauen. Wir wollen dort in Jerusalem das Haus wieder aufbauen. Koste es, was es wolle. Und die Haltung des Volkes oder der Brüder dort war, wir allein wollen bauen. Und ich möchte heute Morgen das einfach nochmal zeigen. Die Samariter hatten viele Völker, viele Götter und Gott. Man kann es auch drehen und sagen, Gott und vieles andere. Viele andere menschengemachte Götter. Mit anderen Worten, Hauptsache der Herr ist dabei. Denn den bete ich ja auch noch an. Wir haben den Wunsch, dem Herrn ein Haus zu bauen. Aber es gibt etwas, was uns sehr nahe ist, was dort auch um sie herum war, um sie herum gewohnt hat, was eigentlich gegen den Bau des Hauses ist. Und ich möchte heute Morgen nicht anfangen, mit Fingern zu zeigen auf Personen. Ich möchte den Blick ein bisschen anders wenden heute Morgen auf das, was uns sehr nahe ist. Und eigentlich zeigen, diese Samariter haben ein Prinzip. Nämlich, sie waren Babylonier. Von diesem Weltreich damals. Und waren einfach in diesem Land Israel. Sehr nahe. In uns, um uns herum gibt es etwas, das ist uns sehr nahe, aber völlig gegen den Aufbau. Das ist einerseits unser Selbst, unsere gefallene Seele. Und auf der anderen Seite dieses Zeitalter. Der Gott dieses Zeitalters. Paulus hat es erkannt und hat gesagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. In dieser Ausrichtung auf den Eckstein hat er sein Selbst auf dem Altar gelassen. Und er sagt dann sogar noch weiter, was mir Gewinn war, was von mir so Gutes dabei ist, darf auch auf dem Altar bleiben. Habe ich um Christi willen, um des Ecksteins willen, für Verlust geachtet. Was von mir kommt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir kommt immer wieder, gibt es Situationen, wo ich denke, was von mir kommt. Ich bin doch gerettet. Der Herr lebt doch in mir. Und was jetzt von mir kommt, muss dem Herrn gefallen. Ich bin ja sein Kind. Und ich vergesse, meine Seele ist gefallen. Fleisch bleibt Fleisch. Und kann Gott nicht gefallen. Es muss dem Herrn nicht automatisch passen. Dem Aufbau schon gar nicht. Und ich versuche dann vielleicht Regeln einzuhalten, wie gebaut werden soll. Das hätten sie gemacht. Diese Samariter hätten gesagt, sag uns mal, wie bauen wir das jetzt? Gib uns mal ein paar Regeln. Dann bauen wir mit. Dann beschleunigen wir ein bisschen. Geht's schneller. Zerubabel und Joshua und diese Familienväter haben nicht aufgrund von Regeln angefangen zu bauen, sondern weil ihr Geist erweckt worden war. Weil der Herr sie gerufen hatte. Komm heraus und baue das Haus. Das war ihre nicht nur Motivation, sondern ihre Kraft zu bauen. In dem vollen Bewusstsein, Gott wird uns schon zeigen, wie wir bauen. Und wir stellen sehr gerne Regeln auf. So und so muss gebaut werden. Ich war sehr dankbar über das Zeugnis heute Morgen. Ja, die Art und Weise, wie man betet, die Art und Weise, wie man sich kleidet. Ich stelle Regeln auf. Für mich. So baue ich das Haus des Herrn. Und vielleicht gehe ich sogar noch einen Schritt weiter und sage, weil ich diese Regel habe, musst du sie auch haben. Dann sind wir ja eins. Das sieht man dann. Klingt gleich. Und der sich nicht so daran hält, der ist dann plötzlich anders. Und in meinen Vorstellungen passt das dann nicht mehr. Auf einmal habe ich den Eckstein verlassen und mir eine Regel gesetzt. Und dem anderen eine Regel gesetzt. Herr Jesus, bewahre mich vor meinem Selbst, vor meiner guten Idee, vor meiner guten Regel, wie die Gemeinde gebaut werden muss. Herr, ich möchte auf den Geist achten. Paulus sagt in Römer Kapitel 7, das ist ein Vers, den können wir vielleicht gemeinsam lesen. Römer Kapitel 7, Vers 6. Jetzt aber. Amen. Jetzt aber sind wir vom Gesetz gelöst. Dem gestorben, worin wir festgehalten wurden, damit wir in der Neuheit des Geistes und nicht in der Altheit des Buchstabens als Sklaven dienen. Amen. Jetzt aber sind wir vom Gesetz gelöst. Dem gestorben, worin wir festgehalten wurden, damit wir in der Neuheit des Geistes und nicht in der Altheit des Buchstabens als Sklaven dienen. Ja, dort waren sie, diese Babylonier hatten ihre Gesetze, hatten ihre Regeln. Eine Regel war, jeder Gott ist möglich und wenn wir noch einen dazu nehmen, ist auch fein. Ja, und ich kann solche Regeln auch mit reinbringen und sage, so möchte ich in der Gemeinde mitbauen. Paulus sagt Altheit des Gesetzes. Er sagt, lasst uns doch in der Neuheit des Geistes dienen. Oder ich verlasse mich auf meinen eigenen Verstand. Ich habe eine gute Idee, wie man noch mehr Geschwister in die Versammlung bekommt. Wie wir aktiver sein können. Lass es einmal auf den Altar. Leg es dorthin und schau, was übrig bleibt, wenn gebrannt wurde. Wenn es nur Asche ist, lob den Herrn, dann lass ich's. Und wenn der Herr es durch Tod und Auferstehung benutzen kann, wunderbar. Aber ich verlasse mich nicht drauf, dass meine Idee die beste ist. Hiob, Kapitel 32. Da gibt es einen jungen Mann, der Elihu, der gewartet hatte, bis alle klugen Menschen fertig geredet hatten. Und er sagt dann, ich bin, in Vers 6, ich bin der Jüngste an Jahren. Ihr seid greise. Darum hatte ich Angst und fürchtete mich, euch mein Wissen zu verkünden. Ich sagte mir, mag erst das Alter reden, soll die Menge der Jahre Weisheit erkennen lassen. Jedoch, es ist der Geist. Es ist der Geist im Menschen und der Atem des Allmächtigen, der sie verständig werden lässt. Ist das nicht beruhigend? Du musst dich nicht aufs Alter verlassen. Du hast einen Geist, oder? Es ist der Geist in dir. Es ist der Geist im Menschen. Geschwister, es ist euer Geist. Nicht die Klugheit, nicht die Fähigkeit, Dinge auszulegen im Wort. Wer das besser kann, kann besser bauen. Nein. Es ist der Geist und der Atem des Allmächtigen. Paulus sagt, alle Schrift ist Gott gehaucht. Lob den Herrn. Lass uns doch auf diese beiden Dinge uns reduzieren lassen. Auf meinen Geist, auf den Geist des Herrn und auf das Wort. Noch eine Eigenschaft meines Selbst muss ich euch heute Morgen bekennen. Ich bin wichtig. Das steckt in unserem Fleisch. So sind wir aufgewachsen, so sind wir erzogen, so erziehen wir. Du bist wichtig. Deine Meinung ist wichtig. Aber auch die kann dazu führen, meine Selbstzentriertheit, dass zerstört wird. Wenn ich plötzlich den Eindruck habe, aber meine Meinung muss unbedingt zählen. Und wehe, wenn sie nicht gehört wird, dann muss ich sie hörbar machen. Denn ich weiß es besser. Kennt ihr die Geschichte von Aaron und Miriam? In 4. Mose. Oder auch von Korah. Paar Kapitel weiter. Es war in der gleichen Zeit. Dort haben Menschen aus dem Volk gesagt, ja wie? Redet der Herr allein durch Mose? Ja, das war damals die Zeit, dass der Herr durch Mose geredet hat. Was dahinter steckte war, ich habe auch was zu sagen. Ich weiß es besser. Herr, das widerfahre dir nur nicht. Petrus wusste es auch besser. Aber der Herr hat es sofort zurückgewiesen. Und auch im Alten Testament, das wissen wir, hat der Herr so eine Haltung sehr scharf gerichtet. Die einen bekamen Aussatz, die anderen wurden sogar verschlungen bei lebendigem Leibe. Das ist mir eine Warnung geworden. Herr Jesus, ich will mich nicht so wichtig nehmen. Ja, mein Geist ist sehr wichtig. Die Äußerung meines Geistes ist sehr wichtig. Aber nicht meine Sturheit. Die schadet der Gemeinde. Die kann entzweien. Weil in dem Moment, wo du meine Meinung nicht einnimmst, verachte ich dich. Und dann probiere ich es beim Nächsten. Das entzweit, das zerbricht die Einheit um den Eckstein. Herr Jesus, ich bin mit Christus gekreuzigt. Das ist ein Vers, der muss in unserem Herzen leben. Dass der Herr immer wieder reagieren kann. Du bist doch mit dem Herrn gekreuzigt. Du bist doch mit mir gekreuzigt. Lass das doch jetzt. Ist nicht so wichtig. Komm doch zu mir als dem Eckstein. Und dieser Feind ist der Fürst dieses Zeitalters. Das heißt, er probiert genau seine Methoden, seine Natur, sein Wesen reinzubringen. Wir wollen mit euch bauen, haben die Samariter gesagt in Esra 4, Vers 2. Da traten sie zu Zerubabel und zu den Familienoberhäuptern und sagten zu ihnen, wir wollen mit euch bauen. Die Gegner, der Feind tut so, als ob er mitbauen möchte und benutzt mein Fleisch und meine Nähe zu diesem Zeitalter. Und ich möchte nicht falsch verstanden werden. Wie gesagt, wir haben alle unser Fleisch und sind gefallen und sind schwach. Und in dieser Schwachheit merken wir manchmal, wie wir anecken und kommen damit zum Herrn und lassen es behandeln. Lob den Herrn für diese Grundhaltung, denn wir wollen das Haus des Herrn bauen. Aber der Feind soll nicht uns besitzen können und seine Prinzipien, seine Methodik sozusagen durch uns in die Gemeinde reintragen. Da möchte ich eine Furcht haben und sagen, Herr, bewahre mich davor. Denn wir sind ja in dieser Welt Fremdlinge. Wir leben in dieser Welt, wir haben in dieser Welt zu tun, jeder in seinem Bereich, die Schüler in der Schule, dann in der Ausbildung, an der Uni, in der Arbeit, in der Nachbarschaft, wir haben mit dieser Welt zu tun. Aber es ist sehr gesund zu wissen, wir gehören nicht zu dieser Welt. Wir allein. In diesem Sinne, ich habe mit dieser Welt nichts zu tun. Ich möchte mich nicht zu sehr damit verbinden, dass ich nicht plötzlich als ein Spielball von Satan benutzt werde, um seine Sache reinzubringen in die Gemeinde. Was sagt Jakobus? Kapitel 3, Verse 4 und 5. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, macht sich zu Gottes Feind. Wer ein Freund der Welt sein will, macht sich zu Gottes Feind. Oder meint ihr, dass die Schrift umsonst sagt, der Geist, der in uns wohnt, begehrt bis zur Eifersucht? Eifersüchtig ist unser Gott. Ich eifere um Zion mit großem Eifer. mit großem Zorn sogar. Entschuldigung, Jakobus 4, Verse 4 und 5. Ja. Wir sind in dieser Welt und wir sind beeinflusst, ja. Und eines dieser Beeinflussungen ist, dass wir auf das schauen, was vor Augen ist. Und selbst ein Samuel musste lernen, als er David salben sollte, der Mensch achtet auf das, was vor Augen sieht, ist. Gott sieht das Herz an. Ansehen der Person. Das ist ein Prinzip dieser Welt. Der muss es ja wissen. Ja, der. Der ist ja im Gemeindeleben aufgewachsen. Ja, der muss es wissen. Plötzlich fange ich an, solche Prinzipien für mich in Anspruch zu nehmen. Und merke gar nicht, wie ich damit etwas reinbringe, was zerstört. Denn wenn ich so eine Haltung habe, der muss es wissen, dann sage ich damit indirekt, der andere muss es nicht wissen oder kann es gar nicht wissen. Und ich vergleiche plötzlich wieder, vergesse den Eckstein. Herr Jesus, bewahre mich. Oder Menschen zu achten, die was Besonderes sind. In der Welt, gang und gäbe. Weiß nicht, wer von euch den Begriff des Name-Droppings kennt. Egal in welchem Gebiet, ja, in der Wissenschaft ist es, wenn ich sagen kann, ich war bei dem Professor, habe dort gelernt. Oder ich habe meine Doktorarbeit bei dem Professor geschrieben. Das ist was Besonderes. Ja, aber es ist egal, das muss gar nicht in der Wissenschaft sein. In der Welt des Vergnügens, des Sports werden Menschen hochgeachtet. Ah, dieser Fußballer. Ah, ich wäre so gerne wie dieser Torwart. Ja. Oder wie dieser Musiker. Guck mal, wie der auftritt. Was, wie alt ist der? 17. Oh. Ihr merkt, das geht meinem Fleisch genauso. Aber ich muss mir bewusst sein, das ist Welt. Das ist dieses Zeitalter. Und ich möchte das nicht mit reinbringen in das Haus des Herrn. Ich möchte so nicht mitbauen. Weil Menschengefälligkeit immer spaltet, immer trennt. Weil ich dann plötzlich überzeugt bin, der weiß es besonders gut. Dem höre ich besonders gerne zu. Und wir kennen immer wieder aus so einer Haltung, vielleicht auch aus uns selber, dass ich vergleiche. Herr Jesus, meine Haltung den Heiligen gegenüber. Nicht menschengefällig zu leben. Nicht Menschen zu fördern, indem ich es vielleicht sogar ausspreche. Der und der Prediger, den musst du unbedingt hören. Innerlich muss ich sagen, ich muss den Geist hören. Ja, wenn der Bruder den Geist spricht, lobt den Herrn. Wenn er etwas zum Aufbau spricht, lobt den Herrn. Und wenn nicht, ist der Name mir eigentlich egal. Die Samariter waren Babylonier. Und wir sehen im Neuen Testament noch ein paar Prinzipien von Babylon, ganz am Ende der Bibel. Möchte ich nur zwei hervorheben. In Offenbarung 17 redet der Herr über die Hure Babylons, mit der die Könige der Erde Hurerei getrieben haben. Die Könige der Erde, das, was in dieser Welt groß ist, ja, das war damals, auch im alttestamentlichen Babylon, war wichtig. Und mit Sicherheit, wenn diese Samariter mitgebaut hätten, sie hätten damit mitgebaut, mit dieser Haltung, noch was Babylonisches mit reinzubringen. Und an vielen Wassern zu sitzen. Ja, viele Dinge mitzumachen. Und diese Frau, diese Hure in Vers 4, war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Übergoldet. Unten drunter kann sein, was will. Aber es ist übergoldet. Wenn ihr euch erinnert an den Leuchter, ein Bild auf die Gemeinde in Offenbarung 1, ein Leuchter, ganz aus Gold, sagt Zacharia. Ganz aus Gold, nicht übergoldet. Mehr Schein als Sein ist hier in Babylon zu sehen. Falschheit, so tun als ob, glänzt. Prüf mal dein Herz. Herr, ich selber möchte mich immer wieder prüfen. Bete ich jetzt, damit der Bruder neben mir sagt, das hast du aber gut gemacht. Und ich bezeuge euch heute Morgen, ich hatte vor nicht langer Zeit, vor einigen Wochen, eine Erfahrung, wo der Herr mir sehr deutlich gezeigt hat, Falschheit, übergoldet. Du achtest darauf, was andere davon halten. Das ist dir wichtig. In der Gemeinschaft wurde es mir plötzlich direkt gespiegelt. Und dann kann ich sagen, nein, das ist nicht so. Oder ich komme zum Eckstein und sage, Herr, was ist mit dieser Haltung? Bleibt die der Prüfung des Ecksteins stand oder fällt sie durch? Und ich musste bekennen, Herr, durchgefallen. Ich konnte Buße tun. Und sagen, Herr, ich gehe mit dir weiter. Danke, dass du mir Licht gegeben hast, dass ich an diesem Punkt mit Falschheit, mit Heuchelei gearbeitet habe. Aus einer guten Absicht heraus. Wir reden hier nicht davon, dass ich so böse bin und deswegen dich betrügen möchte. Der Feind ist viel listiger. Aber wenn der Herr Licht gibt, durch einen Bruder, durch eine Schwester, dass hier geheuchelt wurde, dann sag Amen, Herr, ich tue Buße. Ich möchte doch mitbauen an dem Haus, das du baust. Und ich möchte nicht zerstören. Unter 2b ist übrigens noch ein Tippfehler. Es tut mir leid hier, es ist nicht Epheser 2, sondern es ist Epheser 4. Verse 17 bis 19, wo Paulus sagt, dass wir nicht mehr so wandeln sollen, wie die Nationen wandeln. In der Nichtigkeit ihres Denksinnes. Und ich möchte zum Schluss von diesem schwarzen Bild noch einen Aspekt mit reinbringen, der mir wirklich am Herzen liegt. Es ist ein Prinzip der Welt, die Toleranz. Alles ist toleriert. Alles. Und wenn es eine Weile toleriert wurde, dann ist es erlaubt. Und wehe, jemand stellt sich dagegen. Wir haben es erlebt in diesem Jahr. ja, mit den Gesetzen, die gemacht worden sind bezüglich der Homosexualität. Wehe, du sagst etwas dagegen. Ich traue mich ja gar nicht mehr, hier eine klare Haltung zu geben und sagen, von Anfang an war das nicht so. Vor Gott ist das Sünde. Ich werde im besten Fall niedergeschrien. Und plötzlich fange ich an, vielleicht selber so ein bisschen toleranter zu werden, um nicht zu viel Widerstand zu bekommen. Und plötzlich kommt Vermischung ins Haus Gottes rein. Das Wort Sünde gibt es in dieser Welt gar nicht mehr. Hat es vielleicht noch nie gegeben. Aber der Herr nennt manche Dinge Sünde. Und wir erleben ein Zeitalter, in dem auch Menschen sehr schlimm behandelt werden, wenn sie in Bezug auf die Sache des Herrn intolerant sind. Im Sinne von, ich behalte das als Sünde und ich lasse das als Sünde stehen. Ich möchte damit nichts zu tun haben. Ja, der Umgang unter den Menschen, besonders auch unter den jungen Leuten, ist sehr boshaft geworden. Dass man einander wirklich auf niederträchtige Weise auch niedermacht, verurteilt. Dass ich mich gar nicht traue, eine klare Haltung zu haben. Eine klare Abgrenzung zu haben. Wir sind nicht von dieser Welt. Lob den Herrn dafür. Wir sind von oben geboren. Wir haben es gar nicht nötig, in dieser Welt uns mitzuvermischen. Wir haben ein himmlisches Leben. Und wir haben den Eckstein, der die Garantie ist, dass das Haus Gottes in Reinheit und Heiligkeit gebaut werden kann. Amen. Lob den Herrn für so jemanden wie den Zerubabel und den Joshua. Esra 4, Vers 3. Da sagten Zerubabel und Jeschua und die übrigen Familienoberhäupter Israels zu ihnen, ihr habt nichts mit uns zu tun, bei unserem Auftrag, unserem Gott ein Haus zu bauen, sondern wir allein. Wir werden dem Herrn, dem Gott Israels, bauen. Die hatten eine glasklare Haltung. Das Haus wird gebaut vom Volk Gottes, nicht von Samaritern. Ich brauche keine Unterstützung. Und das war die Rettung auf die lange Sicht gesehen. Es braucht immer wieder solche Zerubabels, die sagen, wir allein. Herr, was du mir gezeigt hast, damit möchte ich bauen. Ich möchte mich nicht beeinflussen lassen durch diese Prinzipien Satans, durch diese Welt. Und es ist sehr gesund, sich auch hier korrigieren zu lassen. Von einem Zerubabel. Es mag sein, dass die Familien von dem Zerubabel das gar nicht so schlimm gefunden hätten. Wird hier nicht berichtet. Das heißt ja nur Zerubabel und Jeschua und die übrigen Familienoberhäupter. Wird nichts darüber gesagt, was die anderen dachten. Mit Sicherheit gab es den einen oder anderen, sagten, da kommen noch ein paar zu Hilfe. Wunderbar, komm, lass uns mitbauen. Aber es gab welche, die haben eine klare Haltung gehabt. Und hier ist mir wirklich ein Anliegen, liebe Geschwister, lassen wir uns auch mal was sagen. Von einem Zerubabel, der sagt, wir allein. Lassen wir nicht zu. Wunderbar, dass es solche Geschwister gibt. Ja. Oft sind es die Ältesten, die etwas beobachten, denen der Herr einen Eindruck gibt, beobachte mal, schau mal, was hier passiert. Und dann im gegebenen Augenblick sagen, lass das mal lieber. Ja, und dann ist die Frage, bin ich wieder in dem Bereich hier und sage, ich weiß es besser? Dann schade ich mir und schade dem Bau. Schade dem Aufbau, zerstöre hiermit Gottes Werk. Sie waren Gegner. Ich möchte es nochmal sagen hier. Nicht umsonst schreibt der Herr dieses Wort hier rein. Die Gegner Judas. Ich bin dann plötzlich dagegen, korrigiert zu werden. Es kann aber auch meine Ehefrau sein, die ein Empfinden vom Herrn bekommen hat und sagt, so nicht, so kannst du das nicht machen. Wie oft bin ich schon korrigiert worden, weil mir ein Zerubabel einen Spiegel vorgehalten hat. Manchmal gar nicht direkt, manchmal in einem Zeugnis, manchmal in einem Gebet, in einem Vers, den der Herr ihm gegeben hat, gar nicht in einer persönlichen Gemeinschaft, in einer Versammlung. Wie wunderbar, wenn wir uns korrigieren lassen. Wenn wir uns reduzieren lassen auf den Geist alleine. Herr Jesus. Und ich möchte es einfach nochmal wiederholen. Ich unterstelle niemandem von uns eine böse Absicht, wenn wir Dinge mit reinbringen. Gar nicht. Sie mögen gut sein, sie mögen richtig sein. Aber wenn da eine Korrektur vom Geist kommt, komm doch zum Herrn und sag, Herr, ich lege ab. Auch diese Sache ist mit dir auf dem Altar. Denn wir sind doch gemeinsam hier, um das Haus des Herrn zu bauen. Lass uns nicht vergessen, was wird über den Satan gesagt? Der Dieb kommt nur, um zu töten, zu stehlen und zu verderben. Und da braucht es immer wieder Korrektur. Manchmal achte ich nicht auf mein Gewissen. Ich höre es nicht mehr. In einem Punkt bin ich taub. Lob den Herrn für jeden Zerubabel, der mich in aller Liebe darauf hinweist, du, Timo, ich glaube, da ist was ein bisschen schräg. Geh damit zum Herrn. Wir haben doch das gleiche Ziel. Wir möchten doch bauen. Der Herr war sehr klar. Er sagte, der Fürst dieser Welt hat nichts in mir. Gar nichts. Es ist in Johannes, ja. Ich habe die Verse hier aufgeschrieben. Er hat nichts in mir. Sehr radikal, was diese beiden und die Oberhäupter gemacht haben. Wir allein. Nicht in mir, nichts in mir. Wir haben mit diesen Dingen täglich Umgang und doch legen wir sie immer wieder ab. Wir sagen, Herr, nein. Wiederum sage ich, Herr, das soll nicht in mir sein. Ich will es lassen. Leider führt es dennoch dazu, dass wir auch mal Gläubige abweisen müssen. Die mit einer gewissen Sturheit, Penetranz versuchen, solche Prinzipien, die wir gerade gehabt haben, reinzubringen. Und mich immer wieder versucht, jemand zu bearbeiten. Guck mal hier, ich weiß noch was Besseres. Und ich merke in mir, das passt nicht mit dem Eckstein. Stört meinen Geist, dann weise ab. Und der Feind ist sehr, sehr listig. Paulus erwähnt das in Kapitel 16 von Römerbrief. Im Vers 18 am Ende benutzt er sehr interessante Worte. Er sagt, und durch süße Worte und schöne Reden. Süße Worte, schöne Reden. Verführen sie die Herzen der Arglosen. Wenn etwas der Einheit und dem Aufbau schadet, sei nicht arglos. Lass dich nicht durch schöne Reden und süße Worte verführen. Ja, mir passiert schon nichts. Ich weiß ja, wo mein Stand ist. Achtung! Warum schreibt Paulus das zu so einer Gemeinde wie in Rom? Wo er so ein gutes, praktisches Gemeindeleben dargestellt hat. Ganz am Schluss sagt er in Vers 17, ich bitte euch aber, Brüder, dass ihr Acht habt auf die, welche Spaltungen und Ärgernisse anrichten. Entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, oder mit den Worten, die wir in dieser Konferenz hören, entgegen dessen, dem, dass der Herr Jerusalem wieder aufrichten möchte. Heute, praktisch, an unserem Ort, wo der Eckstein das Maß aller Dinge ist. Weicht von ihnen. Ja, das tut manchmal weh. Aber es ist ein Schutz für das Haus Gottes. Es ist ein Schutz. Weil der Feind versucht, uns das Haus zu zerstören, wo er kann. Herr Jesus, wenn er es nicht durch solche Vermischung schafft, die wir es jetzt gerade gesehen haben, dann geht er weiter und lähmt uns. Da im Kapitel 4 in Esra, Vers 4, da machte das Volk des Landes die Hände des Volkes Juda schlaff und erschreckte sie vom Bauen ab. Und sie nahmen Ratgeber gegen sie in Dienst, um ihren Plan zunichte zu machen. Und zwar alle Tage des Kyros, des Königs von Persien und bis zur Regierung des Darius, des Königs von Persien. Mehrere Jahre werden sie abgehalten vom Bauen. Vers 24 am Ende, damals wurde die Arbeit am Hause Gottes in Jerusalem eingestellt. Und sie blieb eingestellt bis zum zweiten Jahr der Regierung des Königs Darius. Das ist die zweite Masche des Feindes. Er lähmt. Muss nicht mehr bauen. Ist ja recht, wenn du an dem Ort bist. Kümmere dich mal um dein eigenes getäfeltes Haus. Wir werden das heute Abend hören. Aber lob den Herrn für diese Grundhaltung von Zerubabel, von Jeschua und den Familienoberhäuptern, wir allein. Sie hatten diese Ausrichtung und das soll unsere Ausrichtung auch sein. Herr, wir wollen dein Haus in Herrlichkeit bauen, in Reinheit bauen. Herr, wir möchten hier sein, damit du deine Braut bekommst, die du so sehr ersehnst. Paulus hat sich anstecken lassen von dieser Eifersucht, von der wir es vorher gehabt haben. 2. Korinther 11, Vers 2. Ich eifere um euch mit Gottes Eifersucht. Denn ich habe euch einem einzigen Mann verlobt, dass ich Christus eine reine Jungfrau zuführe. Herr Jesus, bewahre mich in dieser Reinheit. Herr, mein Leben bewahre du. Gib mir immer wieder Licht, wo ich mich mit Unreinem zu sehr beschäftige, dass ich beschmutzt werde. Der Herr möchte mit jedem von uns weiterbauen. Mit jedem von uns. Egal, wie schwach du bist, egal wie viel Mühe du vielleicht jetzt in dem Moment hast mit der Welt, dass du einen Eindruck hast, es zieht mich so viel in die Welt. Sag es dem Herrn und sage, Herr, erwecke meinen Geist neu für die Reinheit deines Hauses. Rede zu mir, wenn ich hier ein zu vermischtes Leben führe. Herr, ich möchte doch dabei sein, wenn der Schlussstein gesetzt wird. Die reine Jungfrau soll ihm zugeführt werden. In der Offenbarung gibt es diese Warnung an die Gemeinde in Ephesus, dass sie sagt, wo ist deine erste, dass der Herr sagt, wo ist deine erste Liebe? Deine erste Liebe, deine beste Liebe. Deine Ausrichtung vor allem anderen. Nicht die Dinge des Herrn irgendwann anstehen lassen, sondern dem Herrn sagen, Herr, dieser Tag gehört dir. Herr, wenn ich jetzt heute Morgen aufstehe, dieser Tag gehört dir. Regiere du in meinem Herzen. Mach mich aufmerksam für deine Stimme. Wenn ich in deinem Wort lese, erleuchte die Augen meines Herzens. Herr, ich möchte dich als den Christus heute sehen. Als den, der mit mir deine Gemeinde baut, eine reine Gemeinde. Offenbarung, noch zwei Verse zum Schluss. 14, Vers 4. Eine wunderbare Verheißung für uns, wenn wir uns in aller Einfachheit dem Herrn immer wieder geben. 4 und 5. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind Jungfrauen. Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Diese sind Gott und dem Lamm als Erstlinge aus den Menschen erkauft. Und in ihrem Mund wurde keine Lüge gefunden, denn sie sind makellos. Sie folgen dem Lamm, wohin es auch geht. Was war gestern? Egal. Tue Buße und sag, Herr, jetzt folge ich dir als dem Lamm. Wenn der Feind mich abgezogen hat, Herr, ich lasse das. Ich distanziere mich davon. Wir allein wollen dem Herrn dienen. Herr, ich möchte dir wirklich brauchbar sein für den Aufbau. Damit diese Braut kommt aus dem Himmel. Offenbarung 21, Verse 9 und 10. Lass uns das gemeinsam noch lesen am Schluss des Verses beginnen mit Komm her in allen Sprachen, was der Engel gesprochen hat. Komm her, ich will dir die Braut des Heiligen, die Frau des Lammes. Er brachte mich im Geist hinweg. Die hatte die Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Die hatte die Herrlichkeit Gottes. Das ist unsere Ausrichtung. Das ist unsere Zielgerade. Die hatte die Herrlichkeit Gottes. Paulus sagt zu den Philippern, dass ihr prüfen mögt, was anders ist. Eine Übersetzung sagt an dieser Stelle, worauf es ankommt. Prüfe, worauf es ankommt. Es kommt auf diese Herrlichkeit Gottes an. Jeder von uns hat da volle Verantwortung. Vom Jüngsten bis zum Ältesten. Jeder von uns prüfe doch, worauf es wirklich ankommt. Und bringe das herzu. Baue mit dem, was die Herrlichkeit Gottes zum Ausdruck bringt. Lob den Herrn.